Die Predigt für den heutigen 1. September heißt David, Gottes Verheißungen nicht beschleunigen. Kennst du noch aus deiner Kindheit den Satz, wenn du deinen Spinat isst, dann wirst du so stark wie Popeye? Wenn dir im Kindesalter etwas gut gelungen war, haben vielleicht deine Eltern oder andere Erwachsene zu dir gesagt, aus dir wird mal ein guter Handwerker, Musiker, ein guter Sportler oder eine exzellente Köchin. Und du hast dich gefreut und dich angestrengt, damit du diesem Ziel einmal entgegenkommst. Vielleicht hast du auch diese Worte wieder vergessen und deine Entwicklung hat einen ganz anderen Verlauf genommen. Die Verheißungen, um die es heute geht, werden von anderen Menschen in Gottes Auftrag in unserem Leben, über unserem Leben ausgesprochen. Und oft durch ein Wort der Bibel untermauert. Sie zeichnen etwas in unser Leben, das noch nicht gegenwärtig ist. Oder Gott spricht selbst auf verschiedene Art und Weise sehr deutlich und beeindruckend zu uns, und zeigt uns etwas Zukünftiges für unser Leben. Meist sprechen wir dann von einer Vision. Visionen kann man auch selbst für das eigene Leben entwickeln, wenn sie mit Gottes Willen und seinem Plan für unser Leben in Einklang kommen und oft auch auf verschiedene Art und Weise bestätigt werden. Diese Visionen oder Verheißungen stehen meist im Zusammenhang mit unseren Begabungen und Anlagen, die Gott in einen jeden von uns hineingelegt hat. Nun geht es zuerst einmal um David. In welcher Situation bekam denn der David diese Verheißung? Das steht im 1. Samuel Kapitel 16. David heißt überhaupt Geliebter oder Liebling. David war der 8. Sohn Isais und wohnte wo? Wer weiß denn das von euch, wo der David wohnte? David wohnte in Bethlehem. In Bethlehem. Und da habe ich euch mal ein Foto mitgebracht. Ich war voriges Jahr in Israel und habe da gegenüber der Hirtenfelder von Bethlehem gestanden. Mittlerweile ist das relativ zugebaut. Ganz im Hintergrund seht ihr die Stadt Bethlehem, die natürlich auch sehr gewachsen ist. Und vorn ist das zugebaut. Aber damals waren das diese Berge, waren die Hirtenfelder in Bethlehem. Ja, und der David war also der jüngste von diesen 8 Söhnen des Isai und musste dort die Schafe hüten, während seine größeren Brüder sich zum Teil schon im Dienst an der Waffe für den König nützlich machten. Und David war eigentlich zufrieden mit seinem Job. Er war den ganzen Tag draußen auf den Hirtenfeldern vor der Stadt Bethlehem an der frischen Luft, braun von der Sonne gebrannt und im Kampf gegen Löwen und Bären, so sagt die Bibel, die sich an seine Herde heranmachen wollten, geschickt und stark geworden. Die Liebe zur Musik war ihm auch in die Wiege gelegt worden und so sang und spielte er dazu auf seinem Instrument, wahrscheinlich damals schon eine kleinere Harfe, schöne, oft selbst ausgedachte Lieder, wenn er mit der Arbeit fertig war. Es hätte fast so bleiben können, wenn nicht eines Tages der Prophet Samuel seinen Vater besucht hätte und einen seiner Söhne auf Gottes Auftrag hin zum König salben sollte. Da Samuel aber bei keinem von Davids älteren Brüdern das Ja von Gott dazu hörte, als sie alle an ihm, dem großen Propheten Gottes, vorübergehen mussten, ließ man David als den Jüngsten von allen von der Weide rufen und tatsächlich salbte ihn Samuel, auch völlig unverhofft für den jungen Hirten David, zum König. Damit bekam er aber noch nicht das Amt des Königs. Denn noch immer herrschte Saul als König, das waren ca. 1050 Jahre vor Christus. Und obwohl Saul schon vom Propheten Samuel gesagt bekommen hatte, dass er von Gott verworfen sei, weil er als König ungehorsam gewesen war und im Krieg gegen die Amalekiter nicht vollständig den Bann vollstreckt hatte, so wie es ihm Gott gesagt hatte. Dadurch wich der Geist des Herrn von Saul und ein böser Geist begann, ihn zu ängstigen und zu plagen. Nun suchte man also am Königshof einen begabten Mann, der immer dann mit der Harfe schön spielen sollte, wenn der König wieder unter dem bösen Geist litt, damit es besser mit ihm werden sollte. Deshalb holte man David nun zum König, und weil es bekannt geworden war, dass er gut auf der Harfe spielen konnte. Und wirklich gelang es David, den König mit seiner Musik wieder aufzuheitern, so dass in Samuel 16, Vers 23 steht, und der böse Feind wich von ihm, also dem König. Aber David war deshalb noch nicht König. Er diente dem König und wurde dazu noch sein Waffenträger. Er schleppte also die schweren Schilde und Waffen des Königs. Und ab und zu ging David auch noch nach Hause, wie wir jetzt wissen, nach Bethlehem, zu seinem Vater, um die Schafe zu hüten. Hallo, würden wir jetzt vielleicht in Davids Situation sagen. Ich denke, ich bin zum König gesalbt. Der Prophet Samuel war höchstpersönlich bei mir. Ich will jetzt sofort auf den Thron und doch nicht dem König dienen oder noch ewig die Schafe meines Vaters hüten. Es dauert in der Davidsgeschichte noch sehr lange, bis David endlich auch als König eingesetzt wird und regieren kann. Als nächstes bewährt sich David völlig unerfahren als Krieger im Kampf gegen die Philister und besiegt gegen alle Vernunft und jegliche Kriegskunst den Riesen Goliath, weil er im Namen Gottes sich ihm gegenüberstellte und in dieser Autorität den Feind zur Strecke brachte. David wusste, dass er der Gesegnete Gottes war und vertraute auf Gottes Hilfe. Er kannte seine Identität, ging mutig voran, fürchtete sich nicht vor dem Riesen und siegte. Durch diesen Sieg erlangte David dann die vollkommene Gunst des Königs und kam nun ganz an den Königshof. Dort diente er weiter am Hof und ebenfalls auch nun als mutiger und auch erfolgreicher Krieger. David gewann am Hof einen sehr guten Freund. Das war der Jonathan, der älteste Sohn von Saul. Jonathan stand als treuer Gefährte zu David, als dieser später in Lebensgefahr war, weil Saul dann immer wieder Anschläge auf Davids Leben plante. Durch seine Tapferkeit wurde David sehr beliebt beim Volk und bald überstrahlte sein Ruhm den des Königs Sauls. Ja, die Frauen, die sangen sogar Lieder, in denen es hieß, Saul hat 1000, David aber 10.000 Feinde besiegt. Da wurde natürlich der König Saul von Eifersucht und Furcht ergriffen, dass David einmal das Reich zufallen könnte. Und unter einem neuen Anfall des bösen Geistes, bei dem David wieder die Harfe spielen musste, versuchte Saul deshalb, David mit einem Speer zu töten. Doch David war natürlich geschickter als er und wich ihm zweimal aus. Das Attentat misslang. Und David, obwohl er wusste, dass Saul ihn hasste, blieb er immer noch beim König und diente ihm weiter. Er rebellierte und intrigierte nicht gegen den König, wie das auch schon zu biblischen Zeiten üblich gewesen war, sondern er kämpfte weiter gegen die Philister und errang immer größere Erfolge. David blieb Gott treu, hielt an dessen Zusage für sein Leben fest und zweifelte nicht daran. Gottes Gunst und sein Geist war mit ihm, was natürlich auch dem König Saul nicht verborgen blieb und er immer rasender vor Wut und Eifersucht wurde. In einem weiteren Anfall von Raserei versuchte er David mit dem Speer an die Wand zu spießen, sodass es nun für David klar war, dass er vor dem König fliehen musste. David flieht zuerst zum Propheten Samuel nach Rama. Doch als Saul davon erfährt, muss David in die Wüste und später zu weiteren Orten und Verstecken fliehen. Das ist hier also die Wüste von Judäa. Auch dort blieben David Kämpfe und Flucht vor Saul nicht erspart, obwohl er auch im Exil gesegnet war und inzwischen schon eine Familie mit 2 Frauen und mehreren Kindern gegründet hatte. Als er nun dort mit seinen Männern von einem Kampf gegen die Amalekiter, das ist das südliche Gebiet in Israel Richtung Ägypten runter, nach Hause kommt, muss David feststellen, dass sein Wohnort verbrannt und alle Leute dort samt seiner Familie geraubt wurden. Und dann meutern schließlich auch noch seine eigenen Mitstreiter und wollen den David steinigen. Und wieder könnte David sagen, hallo, was ist los, Gott? Was ist mit deinem Plan, deiner Verheißung, König zu werden? Gibt es dich überhaupt noch? Ich renne und kämpfe um mein Leben. Jetzt betrifft es sogar noch meine Familie und meine Freunde. Ich bin kurz vor meinem Tod und nicht auf dem Thron. Lohnt es sich denn überhaupt noch, an solche Verheißungen zu glauben und mit deiner Hilfe zu rechnen? Aber das sagt David natürlich nicht, sondern er befragt Gott. Und Gott antwortet ihm. Im 1. Samuel 30, Vers 7 heißt es, und David stärkte sich im Herrn, seinem Gott, und befragte ihn, ob sie den Feinden nachjagen sollten. Das war bestimmt kein 5-Minuten-Gebet, sondern David hat bestimmt lange auf seinen Knien gelegen und Gottes Gegenwart gesucht und um eine Antwort gerungen. Doch er rechnete fest mit Gottes Reden in dieser schlimmen Lage. Er wandte sich von Gott nicht enttäuscht ab, sondern er wandte sich dem Herrn trotz aller Verzweiflung und Hoffnungslosigkeit immer wieder zu. David vertraute Gott. Ich frage mich manchmal, wenn wir in solch ausweglosen Situationen auch noch die helfende und rettende Hand Gottes loslassen oder verweigern, was haben wir dann noch? Glaubst auch du an die Kraft deiner eigenen Gebete? Und erwartest du wirklich Gottes Antwort und sein mächtiges Eingreifen? Hältst du an Gottes Zusagen für dein Leben fest? Und vertraust du ihm auch dann noch, wenn es in einer Phase mal so richtig dicke kommt? David bekommt in dieser verzweifelten Situation von Gott eine Antwort. Und auf Gottes Auftrag hin holt er und seine Männer alle ihre Familien und dazu noch große Beute im Siegeszug zurück. Kurz danach stirbt König Saul. Und David wird in Hebron zum König über Juda gesalbt. Später vergrößert sich sein Reich noch gewaltig, als er König über ganz Israel wird und dort 40 Jahre als unvergleichlicher König herrscht. Ende gut, alles gut. Soweit Davids Geschichte, die aber auch, als er dann ein ruhmreicher König war, nicht ohne Kämpfe und Schwierigkeiten weiterging. Jetzt frage ich dich, in welchem Modus befindest du dich gerade? Erstens, suchst du noch und sehnst du dich noch nach einem Ziel oder einer Aufgabe in deinem Leben, die es sinnvoll und reich für dich macht? Hast du mit Gott schon mal darüber geredet und nach seinem Plan für dich gefragt? Wenn du dir das wünschst, dann geh einfach erstmal den allerersten Schritt und suche nach dem größten Geschenk, was Gott dir mit auf den Weg gibt. Wir leben jetzt im neutestamentlichen Zeitalter. Das heißt, Gott hat für dich und mich seinen einzigen Sohn in diese Welt gegeben, dass wir von aller Schuld reingewaschen sind, die wir in unserem Leben schon auf uns geladen haben und vielleicht auch noch laden werden. Jesus aber hat dafür mit seinem Leben bezahlt, ist dafür ans Kreuz gegangen, gestorben, aber durch Gottes Kraft wieder auferstanden. Und genau das ist die beste Nachricht aller Zeiten. Jesus lebt und will mit uns auch heute noch Gemeinschaft haben, wenn wir ihm unser Herz und unser Leben übergeben. Wenn ich das tue, lebt er in mir. Dann bin ich mit ihm unterwegs, überall und in jeder Lebenslage. Erkennst du ihn, wie er mit dir auf deinem Lebensweg geht? Hast du ihn immer wieder nach der richtigen Richtung gefragt, wenn es um Entscheidungen in deinem Leben gegangen ist? Frag ihn nach der beruflichen Laufbahn oder nach dem richtigen Ehepartner und bitte ihn, dir bei allen wichtigen Entscheidungen zu helfen. Für mich ist sein Wort, das er uns in der Bibel zu allen möglichen Lebensfragen gibt, das Geländer und das Licht in meinem Leben. Im Psalm 119, was übrigens der längste Psalm in der Bibel ist, steht: Dein Wort ist meines Fußes Leuchte und ein Licht auf meinem Wege. Aber kenne ich überhaupt sein Wort? Das ist oftmals der springende Punkt und das Problem fast aller Konfirmanden, wenn sie Bibelworte auswendig lernen sollen. Da schafft man das gerade mal bis zur Konfi-Prüfung und man ist dann froh, wenn die Lernerei endlich ein Ende hat und man sich dann wieder anderen, interessanteren Dingen zuwenden kann. So war das oftmals. Ich will es jetzt nicht verallgemeinern. Oder gibt es unter euch noch Leute, die 10 Gebote mit Was ist das? Oder Psalm 23 oder andere damals gelernte Worte noch auswendig kennen? Für mich sind Bibelworte jedoch im Lauf meines Lebens immer wieder neu ein Schatz geworden. Und ich bin jetzt auch ständig dabei, wieder Worte der Bibel zu lernen, die mir in bestimmten Situationen wichtig geworden sind und mir geholfen haben, durchzuhalten. So musste ich vor 5 Jahren an einer komplizierten Stelle im Kopf in der Uniklinik in Dresden wegen einer AV-Fistel operiert werden. Kurz zuvor hatte ich bei einem Freaks-Gottesdienst hier in Friedersdorf von einem Pastor aus Hannover eine Verheißung empfangen, dass ich hier bei den Freaks besonders für die jungen Leute da sein werde und später vielleicht auch mal predige. Das mit den jungen Leuten, das konnte ich mir ja gut vorstellen, aber predigen? Jedenfalls musste ich erst einmal eine sehr schwere OP überstehen, bei der ich im Vorfeld ein wirklich großes Risiko an Behinderungen, Koma und selbst den Tod unterschreiben musste. Doch in meinem Herzen hatte ich einen ganz großen Frieden, weil ich wusste, dass Jesus bei mir ist und dass er den Ärzten die Hände führen wird. Und ich hatte ja diese Verheißung für später. Aber ob ich danach vielleicht im Rollstuhl lande oder irgendwelche Behinderungen haben werde, wusste ich damals nicht. Die OP führte dann der alte, erfahrene Professor selber durch und als ich dann auf der Intensivstation wieder aufwachte, ging es mir überhaupt nicht gut. Ich hatte furchtbare Rückenschmerzen und irgendwie spürte ich dort im Raum einen Geist der Finsternis und des Todes. In dieser Nacht habe ich alle Bibelworte und Psalmen, die mir einfielen, rauf und runter gebetet und in die unsichtbare Welt ausgesprochen. Es war wirklich ein richtiger Kampf, damit mich die Angst und der körperliche Schmerz nicht überwältigte. Dort habe ich mich wirklich an die Worte Gottes geklammert und aus ihnen die Kraft bekommen, diese Nacht und auch spätere schlimme Schmerzen noch durchzustehen. Und Gott hat es so gut gemacht und mich wieder völlig hergestellt. Deshalb ist es mir wichtig, auch euch ans Herz zu legen, das Wort Gottes wirklich zu kennen, zu lernen und es im Leben als kräftige Stütze oder als Waffe gegen den Feind einzusetzen. Gerade dort, wo du keine Hoffnung mehr hast, stelle dich auf sein Wort und rufe die vollkommene Herrschaft Jesu über deinem Leben aus. Mach sein Wort zu deinem Zuhause und stell dich darauf wie auf einen sicheren Felsen. Der zweite Abschnitt könnte sein: Bist du schon auf dem Weg? Am Anfang? Auf halber Strecke? Kurz vor dem Ziel? Oder vom Weg abgekommen? Du hast schon mal vielleicht eine Verheißung für dein Leben bekommen, vielleicht durch andere Christen, Gottes Wort oder auf eine andere Art und Weise. Und du wusstest, das gilt dir. Und es macht dich auch froh, diesen Weg gehen zu wollen. Manchmal ist es gut, das nicht gleich allen Leuten zu erzählen, denn es gibt immer wieder Menschen, die sich das nicht vorstellen können und dir deine Vision oder Verheißung kaputt machen wollen, vor allem, wenn es nicht dem Alltäglichen und Üblichen entspricht. Ich habe das auch selbst erlebt. Da reicht es, wenn man einige wenige gute Freunde hat, siehe Jonathan, die mit dir beten und dich auf deinem Weg ermutigen und vorwärts bringen. Aber du trägst diesen Schatz mit dir. Gott hat eine Bestimmung in dich hineingelegt und du darfst dich darüber freuen und vorwärts gehen. Du musst dich auch nicht damit verstecken und warten, bis es endlich eintritt, sondern geh fröhlich deinen Weg. Und such dir gute Begleiter und eine Gemeinde und den Ort oder den Ort, in der du diese Bestimmung leben kannst, ohne dich dafür fast entschuldigen zu müssen. Aber der Weg kann auch lang sein, kann immer länger werden, nimmt kein Ende. Und dann kommen manchmal auch noch Nebel, Unwetter und unübersichtliche Kreuzungen, wo du wirklich intensiv nach der richtigen Richtung fragen musst. Vielleicht triffst du auch Weggefährten, die nicht angenehm sind, die dich anrempeln, dir wehtun, dich vom Weg abbringen wollen oder mit dem Porsche überholen. Wenn wir da an David denken, hatte er auf diesem Weg die volle Palette. Aber David ist Gott treu geblieben und hat sich an ihm orientiert und nach seinem Willen gefragt. Er hat Gott vollkommen vertraut und an seiner Verheißung festgehalten. David kannte seine Identität. Er war zum König gesalbt und von Gott geliebt. So wurde er auch in der Verfolgung an vorderster Front, in den Kriegen und in einsamen, öden Wüsten, wo er sich manchmal auch in Höhlen verstecken musste, vor dem Tod bewahrt. Täler und Wüsten in unserem Leben sind normal. sonst gäbe es wahrscheinlich auch keine Berge oder Oasen. Und ich kann dir sagen, es trifft nicht nur dich, auch wenn du das vielleicht oft denkst, sondern Schwierigkeiten und Selbstleid gibt es im Leben eines jeden Menschen. Aber du brauchst Wegzehrung und Licht auf diesem Weg. Manchmal bekommst du nur Licht für den nächsten Schritt, aber du darfst diesen Weg sicher weitergehen. Für mich ist diese Wegzehrung zum Beispiel der Psalm 23 und viele Zusagen durch Gottes Wort wirklich das Licht auf meinem Weg und das Geländer, an das ich mich in schwierigen Zeiten klammern muss. Manchmal sind wir aber auch versucht, auf diesem Weg eine Abkürzung zu nehmen, weil wir einfach nicht mehr glauben wollen oder können oder Angst haben, dass Gott nicht handelt. Ein kürzerer Weg erscheint uns einfacher, auch wenn es nicht nach Gottes Willen zu sein scheint. Aber da fragen wir Gott eben mal nicht danach. Auch der David manövrierte sich einmal in so einer Situation, als er von seinem Palastdach aus die schöne Bathseba sich waschen sah und sie unbedingt als Frau haben wollte, obwohl er wusste, dass sie verheiratet war. Durch diesen Ungehorsam lud David große Schuld auf sich und vergoss darüber später noch bittere Tränen, weil er noch lange unter den Folgen dieses Ungehorsames leiden musste. Maria Prian, das ist eine bekannte Evangelistin, die ich sehr mag, sagte einmal: Manchmal muss Gott uns gegen einen Baum rennen lassen, damit wir merken, dass wir auf dem Holzweg sind. Besser wäre wirklich, wir wären auf dem richtigen Weg geblieben, auch wenn der im Moment mit Steinen übersät oder ziemlich schwer für uns ist. Und in der Bibel, vor allen Dingen im Alten Testament, gibt es viele Beispiele, wo Menschen ihren von Gott vorgegebenen Weg verkürzen wollten und später dadurch Leid über sich und auch über andere Menschen in ihrem Umfeld brachten. Aber trotz allem liebte Gott sie und hat sie niemals fallen gelassen. Denk mal an Mose und Abraham. Wenn wir noch unterwegs sind, ist der Weg das Ziel. Gott kennt deinen Weg genau. Und meist müssen wir auf diesem Weg noch einige Lektionen bis zum Ziel lernen. Vielleicht brauchen wir noch mehr Geduld. Dann schickt uns der Herr meist jemand, an dem wir Geduld üben können. Es soll ja auch Leute geben, die sagen: Herr, schenk mir Geduld, aber bitte gleich. Oder hat in unserem Herzen noch Unversöhnlichkeit einen Platz? Dadurch geben wir dem Feind noch Anrecht, laut in unser Leben hineinzureden, sodass wir für Gottes Reden unempfänglich werden, weil der Feind ein Durcheinanderbringer und Lügner ist und uns ständig Störmanöver schickt. Liegst du noch mit jemand im Clinch und hast es noch nicht versucht, die Sache zu bereinigen? Hindert dich etwa Stolz oder Selbstüberschätzung daran? Manchmal dauert es wirklich lang, bis wir solche Lektionen begreifen und sie lernen, um dann wieder ein Stück vorwärts zu kommen. Aber ein langer Weg ist niemals Strafe, wenn Jesus mitgeht. Mit ihm kannst du tolle Sachen erleben und fröhlich deine Straße ziehen, auch wenn du noch nicht am Ziel bist. Und ich habe für mich ein paar Prinzipien festgelegt zum Durchhalten, wenn der Weg ziemlich lang wird. Erstens, verbringe so viel Zeit wie möglich mit Jesus. Lies die Bibel, rede mit ihm im Gebet und du wirst staunen, wie dein Herz anfängt, für ihn zu brennen. Zweitens, je mehr du angegriffen wirst, umso mehr stelle dich auf das Wort Gottes. Das ist dein Schutz und Schild. Drittens, Sei dankbar, wenn du einen Jonathan, einen Hauskreis oder einen Mentor an deiner Seite hast. Höre auf ihren Rat und bemitleide dich nicht. Klage dein Leid nicht aller Welt. Bete mit einem Freund und wirf dich in Gottes Arme. Er wird dich trösten, denn er hat eine Lösung für dein Problem. Viertens, sei dir deiner Identität bewusst. Du bist von Gott geliebt. Er wird dich nicht verlassen noch versäumen. Fünftens, vertraue endlich Gottes Führung und bleibe dankbar, auch wenn du noch auf dem Weg bist zur Erfüllung deiner Verheißung oder Vision. Gib nicht auf und geh weiter. Sage Gott, dass du ihm vertraust. Immer wieder. Und sechstens, bitte um Erfüllung mit dem Heiligen Geist, denn er ist unser bester Ratgeber und Tröster. Ich schreibe seit vielen Jahren eine Art Tagebuch. Das heißt, ich schreibe da nicht jeden Tag hinein oder auch nicht jede Woche, sondern nur, wenn mir etwas sehr wichtig geworden ist. Wenn Gott mir zum Beispiel was ganz Deutliches sagt oder mir aufträgt, das ist wichtig für mein Leben, sozusagen lebenswichtig. Und da habe ich mir Symbole ausgedacht, die ich dann immer an den Rand in meinem Tagebuch hinmale. Und das hilft mir später, etwas zu finden, wo ich vielleicht vor Wochen, Monaten oder Jahren drum gerungen und gebetet habe. Und das zeige ich euch mal kurz. Wenn Gott also für mich eine Vision hat, eine Zusage oder einen Zuspruch, was noch nicht da ist, dann male ich mir das Bild hin. Und da habe ich viele Bilder in meinem Tagebuch und staune, dass diese Bilder sich wirklich mit Inhalt und Leben gefüllt haben. Oder wenn ich mich über etwas freue, was in meinem Leben passiert ist, dann kommt das hin. Oder wenn ich dankbar bin, dann kommt das hin. Am meisten male ich eine Schale mit aufsteigenden Gebet. Diese Schale ist ganz oft am Rand. Und ich muss sagen, ich habe so viele Gebetserhörungen in meinem Leben erlebt, dass ich nur staunen kann, wenn ich dann mal zurückblättere und diese Schalen sehe. Manchmal wird mir auch ein Wort ganz wichtig, was Gott mir sagt. Oder ich lese in der Losung was, wo ich sage, das ist für mich. Dann kommt das Zeichen hin, lernen. Lerne dieses Wort. Das ist deine Wegzehrung. Und manchmal passiert es auch, dass mir ein Licht aufgeht, dass ich endlich mal was verstanden habe, dass ich Zusammenhänge verstehe und Gott mir was erklärt. Dann kommt eine Glühbirne bei mir zum Einsatz. Wie gesagt, es berührt mich immer ganz sehr, wenn ich diese Aufzeichnungen lese und dann gucke, wie Gott zu seinem Wort steht, wie er Gebete beantwortet hat und wie er mich durchgebracht hat. Das ist ein Schatz in meinem Leben und vor allen Dingen ein Kraftquell auch in Wüstenzeiten, wenn es mir mal nicht gut geht geworden, dass ich dann mal gucke, was hat Gott alles in meinem Leben getan, wie er auch zu uns sagt, und vergiss nicht, was er dir Gutes getan hat. Und der letzte kurze Punkt ist: Ziel erreicht, Ende gut, alles gut. Es ist durchaus möglich, dass sich bei einigen unter uns schon verschiedene Verheißungen erfüllt haben und bestimmte Ziele erreicht sind. Das ist immer ein großer Grund zum Danken und auch zum Feiern, wenn Gott uns zu neuen Zielen und Ufern führt. Doch auch hier müssen wir wachsam sein und weitergehen, denn auch an diesem erreichten Punkt versucht der Feind, uns ins Stolpern zu bringen und uns diesen erreichten Schatz oftmals auf ganz hinterlistige Weise wieder zu entreißen. Da heißt es immer noch, nah an Jesus zu bleiben und mit ihm Gemeinschaft zu haben. Er ist unser Retter und König und niemand anderes. Er freut sich über dich und liebt dich mehr, als ein Mensch dich je lieben kann. Deshalb mahnt uns auch die Bibel: Halte, was du hast, damit dir niemand deine Krone nehme. Und selbst wenn du mal stolperst oder fällst oder einen Fehler machst, dann weißt du: Aufstehen, Krone richten, weitergehen. Denn du bist ein Königskind und du hast den mächtigen Gott Israels an deiner Seite. Schließen möchte ich mit einer ganz starken Zusage Gottes, die auch dir in jeder Lebenslage gilt. Steht bei Jesaja 40, 28 bis 31. Weißt du nicht, hast du nicht gehört, der Herr, der ewige Gott, der die Enden der Erde geschaffen hat, wird nicht müde noch matt. Sein Verstand ist unausforschlich. Er gibt dem Müden Kraft und Stärke genug dem Unvermögenden. Männer werden müde und matt und Jünglinge straucheln und fallen. Die aber dem Herrn vertrauen, kriegen neue Kraft, dass sie auffahren mit Flügeln wie Adler, dass sie laufen und nicht matt werden, dass sie wandeln und nicht müde werden. Und damit segne euch der ewige Gott. Amen.